MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Und dann gibt es sehr oft Spezialregeln für die Sklaven. Also was haben dann, also die ist nicht ganz rechtlos, muss man schon sagen. Also gewisse Dinge sind verboten. Also zum Beispiel eine Sklavin, die von ihrem Herrn ein Kind bekommen hat, ist eine Umwallad, die hat dann mehr Rechte. Mhm. Nicht dieselben Rechte wie eine Frau, aber schon ein bisschen mehr Rechte.
Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt, aber es wird auch nicht mehr an mich herangetragen werden, denke ich. Obwohl die Ausrichtungen voneinander abweichen bei den Sunniten, den Schiiten und noch verschiedenen anderen Gruppen, sprechen ja alle, wenn ich das richtig verstehe, von der Umma, also von Ungläubigen, also von bestimmten Begriffen. Ja, die kommen in allen Religionen vor. Jetzt würde ich noch mal gerne wissen, erstens, was ist das Ziel der jeweiligen geistlichen Führer der Richtung, Sunniten, Schiiten und so weiter? Und genau, was trennt die und was eint die?
Ja, das ist da wird man jetzt auch, wenn man jemand fragt aus diesen Richtungen, da wird man ganz verschiedene Antworten bekommen. Das war eine Anekdote, die mir mein verehrter Lehrer Gertrudiger Puhin erzählt hat. Es gab in Deutschland in der Nazizeit eine Imamschule in Deutschland, in Göttingen, wo man, es muss ja Feldgeistliche geben in der Wehrmacht, und da gab es auch fremde Heere, es gab ja die SS, Division Hanschar zum Beispiel, und die hatten Feldgeistliche, die mussten ausgebildet werden. Und da haben sie gleich, also gemeinsame Sprache war Russisch, und die deutschen Islamwissenschaftler, die das unterrichten mussten, die haben am Anfang gleich gemerkt, also wenn wir über die Geschichte aus dem Leben Mohammeds berichten und dann von den ersten vier Kalifen, haben wir ein Problem, weil das sehen die Sunniten und die Schiiten anders. Also nach der schiitischen Auffassung sind die ersten drei Kalifen, Abu Bakr, Umar und Uthman, das sind Usurpatoren. Eigentlich hätte Ali als Blutsverwandter das am Anfang gleich bekommen müssen. Das Kalifat hat es aber nicht bekommen und ist dann nachher auch ermordet worden. Und er ist ermordet worden, hatte zwei Söhne, die dann in Karbala das Martyrium erlitten haben. Und diese Selbstgeißelung, das ist immer die, heute immer so ein Reenactment von diesen Geschichten. Also Shia heißt, steht kurz für Shia Ali, die Partei Alis, und steht für die Erwartung des zwölften Imam. Also Ali ist der erste Imam, der Amama heißt vor in Proposition, also Imam eigentlich der vorne steht, und der Ali war der erste Imam, sein Sohn Hassan, der ältere, war der zweite, Hussein, eigentlich der kleine Hassan, war der dritte, und so gibt's dann mehrere, und die verschiedenen schiitischen Gruppen, man hört oft so 5er Schia, 7er Schia, 9er Schia, das sind die Anzahl der Imame, die noch akzeptieren. Und die Schiiten im Iran haben 12 schiitische Imame, das sind die 12er Schia. Und der letzte Imam ist nicht gestorben, sondern er ist entrückt worden und er wird irgendwann wiederkommen als Mahdi. Und diese Vorstellung, dass der Mahdi kommt, das ist ja sehr, sehr ähnlich der Vorstellung der Parousie, des zweiten Kommens Jesu am jüngsten Tag. Und da muss es ja, da gab es die Vorstellung schon im 19. Jahrhundert, dass da ein Stellvertreter auf Erden quasi die Statthalterschaft übernimmt. Die Vorstellung die Statthalterschaft des Rechtsgelehrten. Und das wurde von Khomeini wieder aufgegriffen, und er hat dann, das ist das System, das heute im Iran herrscht. Also eigentlich der Rechtsgelehrte ist Ayatollah, das Zeichen Gottes. Er ist der Stellvertreter des Mahdi, hat aber nicht die Unfehlbarkeit des Mahdi. Das ist diesen Imam-Vorstellung gibt es eigentlich im sunnitischen Islam nicht. Das ist eigentlich die Mainstream-Weiterführung, könnte man sagen. Mahdi, die Idee gibt es auch, und die hat nicht diese Bedeutung.
Also das waren jetzt die Schiiten.
Da waren die Schiiten, bei den Sunniten ist das nicht so. Jetzt ist das Frage, was ist die Umma? Also Umma, das ist auch wieder so ein Wort, hebräische Ehen, die Mutter. Von Mohammed hieß es immer, er war Ummi. Das wird erklärt als er war Analphabet. Also aus dem Volk, Analphabet, was auch immer. Es könnte auch was ganz anderes gegessen haben. Also es ist nicht so ganz klar, was das bedeutet. Es geht aus dem Kontext eigentlich nicht so ganz hervor. Und viele von den Wörtern, von denen wir denken, wir wissen, was sie heißen, das wissen wir vermeintlich von dem, was viel, viel spätere Lexikografen gesagt haben. Eigentlich, man muss an so einen Text rangehen, muss gucken, was gibt denn der Kontext her? Dann kann man sagen, was das Wort bedeutet. Deshalb, also, wenn man ein Wort wie König irgendwo hat, also das heißt, das kann ja ein gewählter König sein, wie Malaysia, der nur für ein paar Jahre ist und dann kommt ein anderer. Es kann aber auch sein, dass es ein Erbkönigtum ist, es kann als Mögliche sein. Also, was das jetzt genau bedeutet, das muss ja der Kontext ergeben. Und da haben wir kaum Kontext. Und die Umma, sind das, ja, man, Schiiten fragt, Sunniten fragt, sind das alle Muslime, Schiiten und Sunniten, oder nur eure eigene Gruppe, dann kriegt man verschiedene Antworten. Und da kommen wir an ein ganz wichtiges Problem im heutigen Islam, das ist der sogenannte Takfir. Also Kufr oder Kufr hat eigentlich ursprünglich drei Bedeutungen: undankbar sein, ungläubig sein und verneinen. Also sagen, leugnen. Also die Kafirun, das sind die Undankbaren, die Leugner und die Ungläubigen. Takfir heißt, ich erkläre andere zu Ungläubigen. Und das geht so zurück auf die, ob es die wirklich so gab, die Kharijiten, ob die Geschichte so stimmt, ist die Frage. Die haben am Anfang, also Ali kämpft gegen Muawiyah und ist irgendwann zu einem Kompromiss bereit und dann hat ihn ein Teil seiner eigenen Leute hat ihn verlassen, die sind rausgegangen. Kharaja ist rausgehen. Das waren die Rausgeher, die Kharijiten. Und die haben dann gesagt, also das darf der gar nicht, es gibt nur der Richterspruch ist nur bei Gott. Also du hast gar nicht das Recht, hier mit dem Kompromiss zu schließen. Und die haben alle anderen, wirklich alle anderen, zu Ungläubigen erklärt. Takfir. Und das hat man heute beim IS gehabt, das hat man bei allen möglichen Gruppen. Deshalb sieht man, die Gegner des IS nennen den oft die Kharijiten.
Also auch auch andere Muslime.
Ja, also vor allem andere Muslime, die zeigen wollen, ich gehöre nicht zum IS, also auch zum Beispiel die Boko Haram in Nordafrika, die Gegner haben dann gesagt, das sind ja Kharijiten. Und also beim IS war es so, es gab ja einen Deutschen namens Totenhöfer, war ja früher.
Den gibt es immer noch.
Den gibt es immer noch. Ja. Der hat ja ein Buch geschrieben, ich muss mal sagen, ich habe das Buch mit großem Interesse gelesen, sehr viel Informationen drin, aber ich befürchte, er hat es nicht selber verstanden. Weil er macht ein Interview und dann kommt irgendwie ein Satz von einem der IS-Leute und dann sagt er, ja, das kann aber gar nicht so sein, das ist doch unverständlich und so. Und er hat am Schluss dann auch einen offenen Brief geschrieben an den neuen Kalifen Baghdadi und sagt ihm, was alles im Koran drin steht. Und ja, das sind also Sachen drin, die sind, ich habe gesagt, abrogiert. Das ist mir nicht aufgefallen, dass es sowas gibt. Und da fragt er halt einen, Qatada, glaube ich, hieß er, ja, warum sie die Schiiten töten. Mhm. Ja, das sind ja Ungläubige. Die sind ja quasi abgefallen vom Islam. Mhm. Und Abfall vom Glauben ist schlimmer, als wenn man nie einen Glauben hatte.
Okay. Ja. Also daraus erklärt sich wahrscheinlich auch, dass Aleviten, Alawiten, Bahai und all diese nachfolgenden Gruppen so verhasst sind.
Ja, das ist so. Es gibt natürlich, muss man auch die Ehrlichkeit halber sagen, es gibt Muslime, die so nicht so denken. Es gab auch, waren auch zum Teil staatlich anerkannt. Sogar die Jesiden wurden dann so als eine islamische Gruppe anerkannt und mussten dann die Kopfsteuer bezahlen. Aber zum Beispiel im Iran war es so, die Baha'is wurden verfolgt. Also ich kenne auch einige Baha'is, die sind sprachlich auch interessant, weil viele von ihnen Esperanto lernen. Aha. Das ist auch so die Welt. Und die werden natürlich dann schon verfolgt, weil sie behaupten, es gab einen weiteren Propheten. Ja. Dann bei Aleviten und Alawiten ist es wieder ein bisschen unklar. Also das Problem bei dem Vater von Assad war, dass er 10% waren Aleviten etwa. Die waren übrigens wohl deshalb so machtvoll, weil es waren eigentlich die Underdogs in der Gesellschaft lange gewesen und die sind halt dann vor allem in die Armee rein. Also es macht nicht so viel Spaß, sich da im Dreck rumzuwälzen und die reicheren Sunniten, die haben das nicht gemacht, haben ihre Söhne nicht ins Militär geschickt und als dann der Staat unabhängig wurde, hatten die natürlich einen Vorteil. Und ist er im Jahr in eine sunnitische Moschee, hat er gebetet, hat sich dann eine Fatwa ausstellen lassen, dass er ein Muslim ist. Und dann hat, glaube ich, der Mufti von Jerusalem hat dann ein Gegenfatwa, das geht auch, hat er ausgestellt.
Und die Alawiten und die Aleviten unterscheiden sich?
Ja, das ist nur der Name. Die Alawiten hießen früher Nusaydi. Und okay. Nusaydi ist, klingt so ähnlich wie Nasrani. Nasrani sind die Christen, deshalb, das wollten die nicht. Und dann haben sie gesagt, nehmen wir diese Alawiten.
Und die Aleviten sind aber auch wieder eine Untergruppe, die nicht anerkannt ist.
Ich habe viele Aleviten getroffen. Es gibt ja sehr, sehr viele Kurden sind Aleviten.
Ja.
Und das ist nach dem Selbstverständnis, werden viele sagen, ich bin kein Muslim. Mhm. Andere würden das so sagen, aber vielleicht auch eher als Selbstschutz, um kein Problem zu kriegen. Mhm. Also es ist es gibt kein Mekka, es gibt keine Moschee, es gibt also viele Dinge gibt es nicht. Es ist Frauen haben viel besseren Status. Das kann man einfach nicht vergleichen.
Ja, die Kurden, kurdischen Frauen haben ja auch gekämpft gegen den IS, also das oder für die Jesiden zur Befreiung vom IS. Ja, das fand ich sehr bemerkenswert. Sie hatten vorhin schon mal angesprochen, so ein bisschen zweifelnd, wie historisch die Figur Mohammeds denn ist. Mhm. Gibt es da irgendwelche Belege? Also was man heute eben archäologisch klärt, sind Münzen, sind Grabbeilagen und solche Dinge. Mhm. Wie weit ist man da mit Mohammed?
Also das ist natürlich eine alte Frage. Und die ist übrigens schon gestellt worden, so Anfang des Jahrhunderts in Russland oder in der Sowjetunion. Da gab es also die Vorstellung, man muss irgendwie das Christentum bekämpfen, indem man die Historizität Jesu anzweifelt. Und die haben sich dann berufen auf einen Deutschen, fällt jetzt der Name nicht mehr ein, der hat also die Historizität dann in Frage gestellt. Und darauf gab es dann so ein Buch. Und dann hat ein Islamwissenschaftler ein ähnliches Buch geschrieben über Mohammed, oder ein Artikel, eigentlich nur so 20 Seiten. Ich versuche schon längere Zeit, den zu bekommen und dann vielleicht in einem unserer Sammelbände mal übersetzt dann reinzubringen. Mehrere Jahrzehnte später hat er ein Buch geschrieben, da hat er alles wieder revidiert. Aber er hat am Anfang eigentlich die richtigen Fragen schon gestellt. Also was wissen wir, was haben wir eigentlich an belastbaren Quellen? Wenn wir sagen jetzt, warum wissen wir, dass Julius Caesar gelebt hat? Wir haben die Ausgrabung zum Beispiel in Alesia, der Endschlacht gegen Vercingetorix. Wir haben Münzen in ganz Gallien, die beginnen etwa mit dem gallischen Kriegen der Zeit. Von allen Regierungsjahren haben wir Münzen, wenn man sich anschaut, Marcus Antonius und Octavian. Also es gibt also eine Münze von Marcus Antonius mit Octavia, der Schwester von Octavian, auf der anderen Seite. So, dann hat er sich wieder scheiden lassen, hat Kleopatra geheiratet, dann sieht man plötzlich Kleopatra auf der anderen Seite. Also man kann sogar, das ist immer auch ein Motto damit verbunden. Also man sieht auch, welche Sprache gewählt wurde für die Inschriften. Und es gibt Münzen ab 661, glaube ich, ist es, in denen der Namenszug MHMT, nicht D, vorkommt. Und das wird natürlich dann gelesen als, ja, wird man sagen, Mohammed. Aber warum ist dann T? Das ist natürlich erstmal eine Frage. Ich will nicht sagen, dass ich unbedingt eine Antwort darauf habe. Ein anderes Problem ist, man hat auf diesen Münzen wenig typisch Islamisches. Die sind zum Teil zweisprachig mit Mittelpersisch. Die haben die Jahreszählung der Sassaniden. Die haben christliche Symbole. Also viele Münzen haben christliche Symbole. Kreuz kommt sehr, sehr oft vor. Also das findet man im Internet sehr, sehr leicht. Die Palme. Die erste Inschrift, die wir haben, also von den ersten vier Kalifen haben wir gar nichts. Keine Inschrift, keine Münze, nichts. Von Mohammed haben wir Münzen erst 661, also mehrere Jahrzehnte später. Aber unklar, ob dann damit Mohammed gemeint ist. Wir haben natürlich eine unglaublich reiche Traditionsliteratur, die ist aber 200 Jahre später erst geschrieben worden. Wir haben eine Inschrift vom fünften Kalifen Muawiya. Die ist auf Griechisch, eine Bartinschrift in Gadara. Die ist auf Griechisch und beginnt mit einem Kreuz. So, das ist natürlich, da stimmt was nicht. So, da stimmen nur andere Sachen stimmen nicht. Also man gibt ja der erste Abdul Malik, der hat einen Felsenturm gebaut, von dem wird dann gesagt, er hat die Pilgerströme von Mekka nach Jerusalem umgeleitet. Das ist dann später wieder rückgängig gemacht worden. Aber wo hat man einen Beweis für Pilgerströme vorher nach Mekka? Man hat das gar nicht. Also Mekka kommt im Koran ein einziges Mal vor, wo es unklar ist, was es bedeutet. Dann gibt es eine zweite angebliche Stelle, Bakka, Das ist aber noch, also ja, das wäre das. Die einen sagen, ja, es wäre die ganze Gegend. Die anderen sagen, es ist eine Variation des Namens. Also wenn schon, also wenn jemand zwei Alibis für einen Mord hat, dann hat er wahrscheinlich gar keins. Also das stimmt wahrscheinlich nicht. Die viel bessere Erklärung ist, der Zusammenhang ist Big Button Becker, glaube ich, steht also im Bauch von Becker in dieser einen Stelle. Und es gibt in Psalmen gibt's Bebeten Habacha, also im Jammertal. Bacha ist dann das Weinen. Also die Wurzel gibt's auch im Arabischen. Also es ist wahrscheinlich einfach in Bezug auf die Psalmen. Und die Psalmen ist das einzige biblische Buch, das wirklich mit dem eigentlichen Namen genannt wird. Also Sabur heißt im Koran. Ansonsten wird ja immer die Tora mit dann, also Taura und Injil, das Evangelium, nicht plural genannt. Wo man auch schon gedacht hat, dass vielleicht die Urversion, die dem oder den Autoren des Koran vorlag, nicht die Evangelien der Evangelisten waren, sondern das sogenannte Diatessaron. Also die, es gab eine Kollation, wo man praktisch von allen vier Evangelien eins zusammengekocht hat, von einem syrischen Mönch namens Tatian.
Aber zusammengefasst kann man jetzt sagen, es gibt für Mekka keine historischen Belege für die Heiligkeit.
Nicht mal, dass das da der Ausgangspunkt des Islam ist. Also steht im Koran praktisch nicht drin. Ja. In Mekka selber die Kaaba, aber es gibt auch andere Kaabas in der Gegend.
Und die ist schon so alt?
Ja, aber Kaaba steht da, ist nur Masjid al-Haram steht da. Also Kaaba, es gibt andere Kaabas in der Gegend, also jetzt im Nahen Osten. Es ist unglaublich, dass die ist. Und da, wo, wenn man, also es gibt so ein schönes, großes Buch von einem muslimischen Übersetzer des Koran, der hat den Koran einmal als ganzes Buch rausgeben, mit Arabisch und Deutsch neben dran, und dann das Ganze nochmal thematisch geordnet. Also dann kann man sagen, Ehe, und dann findet man alle Koran-Verse, die sich auf die Ehe beziehen. Und so kann man dann ein sehr, sehr gutes Buch, Land Tabut heißt das. Und da kann man gucken, ja, Mekka oder Kaaba oder so, und dann kann man sehen, dann kommt dann Unmenge Stellen, da steht aber nirgendwo Kaaba. Da steht vielleicht in einem Fall, aber da steht normalerweise immer Masjid al-Haram. Also die Masjid Sajada ist sich niederknien und Haram, ja, verboten, die verbotene Stätte der Niederkniung oder Anbetungsstätte.
Okay.
Das kann natürlich auch, das kann was anderes sein. Und so einer unserer Autoren, also mein Mitherausgeber, Robert Carr, hat die ganze Traditionsliteratur jetzt auch, der kennt die jüdische Traditionsliteratur sehr gut. Und er hat dann gefunden, dass viele der Toponyme in der Nähe von Mekka, die passen zu Jerusalem. Vieles andere passt nicht, also das wäre dann quasi der Felsendom. Also man hat von Mekka hat man historisch gar nicht. Es gibt keine Ausgrabung. Wenn es dort irgendwas gegeben haben sollte, ist es längst vernichtet worden. Denn die Saudis, wenn man sich die Bilder anguckt, Mekka 1970 und heute, sieht man, da ist praktisch alles platt gemacht worden. Die haben überall die Hotels, Parkhäuser und solche Sachen hingemacht. Da ist nichts mehr übrig.
Jetzt haben wir Mekka und Medina. Medina als die Stadt, die Mohammed gegründet haben will. Aber dann als dritte heilige Stadt Jerusalem. Und da ist ja der große Anspruch aller Muslime auf Jerusalem.
Der Punkt ist, wie gesagt, das wäre eher eine Frage an den Robert Carr, weil der ist ein etwas besserer Experte.
Ja.
Ich kann so referieren, was er so geschrieben hat. Also er findet halt sehr, sehr viele Bezüge zu Jerusalem. Also wenn man immer einsetzt statt Kaaba, der Felsendom und der Felsendom ist ja es gibt ein in Jerusalem ein paar Kilometer weiter die Katisma-Kirche und die ist genauso achteckig und hat auch einen Felsen in der Mitte. Also das war wohl ursprünglich eine Kirche. Wenn man vergleicht, es gab ja viele Christentümer in der damaligen Zeit im Nahen Osten, die anders waren als das heutige. Also was wir heute haben, ist ja praktisch alles nizänisch, also die Dreifaltigkeit, und es gab dort ganz andere Christentümer. In Westeuropa gab es auch den Arianismus, der irgendwann ausgestorben ist. Und dort gab es die syrische Theologie, zum Beispiel von Leuten wie Afrahat. Und wenn man sich Afrahat mal durchliest, das war so ein Spezialgebiet von dem früheren Mitherausgeber Karl-Heinz Ohrlich, der leider vorletztes Jahr verstorben ist. Also der hat sich damit beschäftigt und hat gemerkt, das ist die Göttlichkeit Jesu ist da nicht so gesehen worden. Und das ist viel, viel näher dran am Koran. Seine Vorstellung war immer, es gab ein Christentum, das Jesus mehr oder weniger als Propheten gesehen hat. Und das hat sich mehr und mehr vom Mainstream gelöst. Und die Figur Jesu ist dann mehr und mehr anders verstanden worden. Und die ist möglicherweise verschmolzen worden. Die Frage ist es, gab es Mohammed? Deswegen die Frage, gab es einen Weihnachtsmann? Ich meine, es gab einen Bischof in Milet, aber der hatte keine Rentierschlitten und der hatte keine roten Kleider an und der hat keine Reklame für Coca-Cola gemacht.
Aber ich wollte noch mal darauf hinaus, wie heilig ist jetzt welcher Ort? Also, weil im Grunde genommen Jerusalem wohl nicht unbedingt an erster Stelle steht, aber heute so verteidigt wird.
Ja, also die was ich als Kind noch gelernt habe, war so, ja, Mekka Nummer 1, Medina Nummer 2, Jerusalem. Aber der Punkt ist schon, ja, wie gesagt, Mekka ist eine Sache, die ist, für Muslime nicht die große Bedeutung, also der ist der Wallfahrtsort, wo man hingeht. Ja. Aber eigentlich ist das schon seltsam, dass eigentlich nach eigener muslimischer Auffassung heidnisches Heiligtum soll da eine Runde gemacht werden. Das ist ein bisschen seltsam. Und die Steinigung des Teufels, diese ganzen Sachen, die kommen im Koran auch gar nicht vor. Also das ist die Frage, also die Hajj, die Pilgerfahrt ist sowieso sehr, sehr problematisch, um es mal gelinde zu sagen. Also auch die Kleidung, wenn sich die anschauen mit der rechten freien Schulter, kein Mensch trägt eine rechte freie Schulter irgendwo im islamischen Land als normale Kleidung. Frauen dürfen sich nicht verschleiern während der Hajj. Dieses Herum, das Umkreisen gibt es nirgendwo in Moscheen. So, also das passt als es sind Dinge verboten, wie Insekten zu töten, Bäume auszureißen während der Hajj. Also wenn Sie sich mal angucken, gehen Sie in ein buddhistisches Land, schauen Sie sich dort einen Tempel an, da wird umkreist, da haben die Leute die rechte Schulter frei, da haben Mönche ein Sieb, um aus dem Wasser die Insekten rauszuholen. Also das passt eher zum Buddhismus jetzt als zum...
Möchte man erstmal.
Ja, also das ist ein...
Interessant.
Da wird im nächsten Band ein bisschen was dazu
gut.
Erscheinen. Aber es ist halt so, Medina ist auch unklar. Die Stadt hieß ja früher Yathrib und Medina, im Hebräischen Medina die Israel, ist ja der Staat. Und Din heißt eigentlich ja, wird heute übersetzt als Religion, es sind eigentlich zwei Wurzeln. Also einmal ist es eine persische Wurzel von Deiner, eigentlich die Sichtweise, die dann heißt im Neupersischen Sehen. Das ist ein altes zoroastrisches Wort, also im Mittelpersischen Den, also das ist das eine, für was vielleicht dem Religion, Religionsbegriff am nächsten ist. Aber dann heißt es ja auch noch, es hängt zusammen mit Dayan, Hebräisch Daan, der Richter. Und Medina, also Ma ist immer so eine Vorsilbe für einen Ort, wo was gemacht wird. Also Ta'am ist Essen, Mat'am das Restaurant. Medina, das ist der Ort, wo eine Rechtsordnung gilt. Deshalb war halt im Hebräischen der Staat und Medina ist dann dort, wo die Rechtsordnung. Und man könnte es jetzt ausdehnen noch auf diese erweiterte Semantik, das Persische, wo die koranische Sichtweise gilt. Das wäre dann Medina. Und Medina ist eigentlich das Wichtigere für das islamische Recht. Denn in Medina ist nach der Auffassung der Muslime der ideale Staat von Mohammed geschaffen worden, den alle modernen islamischen Staaten die sich darauf berufen, versuchen zu imitieren. Also die Verfassung von Medina, die wird versucht irgendwie zu eruieren und danach, was hätte Mohammed in Medina gemacht? Das ist die Richtschnur für das Ordnen des Staates in der heutigen Zeit.
Netschler Kelleck hat mal in einem Vortrag erwähnt, dass eigentlich in Jerusalem ausschließlich die Himmelfahrt von Mohammed stattgefunden hat. Und daher der Anspruch, ich komme deshalb so häufig darauf wieder zurück, weil es diese emotionale Bedeutung hat für viele Leute. Aber ich denke mal, dass die wenigsten wissen, warum eigentlich Jerusalem als dritter Ort diese große Bedeutung hat. Also es wird ja auch gefragt oder darum gerungen, dass die Palästinenser dort ihren Hauptsitz haben sollen, also ihre Hauptstadt von Palästina, wenn es mal jemals dazu kommt.
Ja, also diese berühmte Mi'raj, diese Himmelfahrt, ist eines der wenigen wunderbaren Ereignisse im Leben Mohammeds, die so verteidigt werden. Also wird immer gesagt, Die anderen Propheten, die hatten, also Mose konnte aus dem Stein Wasser schlagen und Jesus konnte schon als Kind da aus lebend Vögel machen, gibt es so eine Geschichte, und konnte Tote erwecken und so weiter. Also das, die hatten Beglaubigungswunder, um zu beweisen, dass sie auch Propheten sind. Und solche Beglaubigungswunder hatte Mohammed nicht, sondern sein Beglaubigungswunder war der Koran. Deshalb steht am Koran so ein Satz, also versucht doch mal so eine Sura zu schaffen, wie sie im Koran ist, das werdet ihr nicht schaffen. Also das ist der Koran selber ist das Beglaubigungswunder. Deshalb ist da eigentlich, man hat das später noch eingefügt, bei einer Schlacht, da hat jemand ein Auge verloren, er nimmt es dann, steckt es wieder rein und dann konnte er besser sehen. Aber das sind eigentlich keine wirklich gut bekannten Geschichten. Die einzige wirklich wunderbare Geschichte, die wird aber dann wirklich überall erzählt, ist die Himmelfahrt auf dem Reittier Burak. Aber ein bisschen interessant ist also, dass der Erste, der ihm das sofort geglaubt hat, war Abu Bakr. Also das wird unterstrichen, dass der es geglaubt hat. Also anscheinend kam das den meisten schon ein bisschen seltsam vor, dass er da über Jerusalem dann in den Himmel aufgefahren sein soll. Aber man muss dazu sagen, wenn man versucht, jetzt vorurteilsfrei die Geschichte die echte Geschichte des Islam, nicht die aus der Traditionsliteratur, sondern was haben wir denn an Texten aus dem außerislamischen Bereich da? Ist relativ wenig, also von Mohammed praktisch nichts, was ihn so beschreibt, wie die Traditionsliteratur ihn beschreibt. Es gibt einen einzigen Text im Armenischen, das ist der Pseudo-Sebeos, da gibt es also so einen Text und da kommt dann so eine Stelle vor mit Mohammed. Wenn man sich diese Stelle mit Mohammed, die ist etwa eine Seite, wenn man die rausschneidet und nimmt den Text davor und den Text danach und schiebt die zusammen, fällt keinem auf, dass da was fehlt. Also ich habe das probiert, also man kann wirklich das nehmen, das Karl-Heinz Ulrich aufgefallen. Das ist jetzt ganz durchgehender Text und dann wird dann aufgeschoben und dann kommt dieser Fremdkörper rein mit Mohammed.
Wann glauben Sie, ist das entstanden?
Also irgendwann später. Also man weiß ja nicht genau, aber es wird ja immer wieder abgeschrieben und das ist so, wenn man Interpolation, da muss man immer damit rechnen. Also das kann man sich so vorstellen, heute ist das N-Wort ist heute verpönt. Ja? Und Martin Luther King hat in seiner berühmten Rede I Have a Dream mehrfach dieses Wort benutzt. So, jetzt muss man sich vorstellen, jemand bringt die Reden von Martin Luther King heute raus und schreibt immer, wo dieses Wort da steht, African American. Aber also wenn jetzt jemand in 200 Jahren so eine Rede findet und da steht African American, kann man an diesem Wort erkennen, dass da was geändert wurde. Genau. Da wurde der vermeintlich neue Forschungsstand oder Wissensstand wurde reingearbeitet in den alten Text. Und das sieht man sehr, sehr häufig. Da wird irgendwie eine Bemerkung gemacht, damit man weiß, wer es ist. Das ist aber dann eine spätere Interpretation. Okay. Und es kann durchaus sein, dass bei der wahren Geschichte, das, was echt passiert ist, dass da Jerusalem eine große Bedeutung hatte, aber nicht so, wie die Muslime das denken, mit der Himmelfahrt, sondern vielleicht über Abd al-Malik. Mhm. Dass das Zentrum dieser neuen Bewegung in Jerusalem war. Und das würde auch mit einigen anderen Sachen zusammenpassen. Also zum Beispiel das arabische Alphabet ist sehr, sehr schlecht geeignet fürs Arabische. Weil man mindestens mal 5 Konsonanten nicht unterscheidet. Also in der Mitte vom Wort stehen, ist das so ein Haken. Ein Punkt drauf ist ein N, 2 Punkte drauf ist ein T, 3 Punkte drauf ein F, einer drunter ein B, 2 Punkte drunter ein J. Wenn man aus Persisch dazu nimmt, dann hat man 3 Punkte drunter, dann hat man P. So, wenn man jetzt ein Wort nimmt wie ein F, das mit 2 Punkten drauf ist das übrigens ein K. Und dann hinten ein L, dann kann man das lesen als Katala, 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 Kattel, Kabla, Kablo, viel, der Elefant. Also Sie merken, das ist sehr, sehr, natürlich heute wird das dann durch diese Punkte, wird das dann unterschieden, aber die frühesten Koranhandschriften hatten diese Punkte nicht und keine Vokale. Das heißt, diese ganzen Wörter konnte man gar nicht unterscheiden. Und das Problem ist natürlich, warum macht man sowas? Warum unterscheidet man die nicht? Und es gab ja ein anderes Alphabet im Süden der arabischen Halbinsel im Jemen. Das sogenannte südarabische Alphabet. Und das wurde gebraucht relativ weit bis Norden und ist viel besser geeignet. Das unterscheidet die Konsonanten viel besser. Und wenn Mekka das Zentrum gewesen wäre, ist auch eine Erkenntnis von Robert Kerr, dann hätte man dort das südarabische Alphabet benutzt und nicht das arabische Alphabet, das wir heute haben, das eher aus dem mesopotamischen Raum kommt.
Also Sprachforschung ist schon sehr, sehr schwierig, nicht so einfach. Aber jetzt nochmal ein Begriff, der auch so ein bisschen Unruhe bringt, und das ist Takia. Mhm. Was genau ist darunter zu verstehen?
Ja. Also die Verbwurzel, die haben wir auch in Taqwa, also die Gottesfurcht, oder Mutaqi, also Mutaqun, das ist eigentlich die Gottesfürchtigen. Das ist eigentlich so, Furcht ist ein Begriff, der vor allem eine größere Bedeutung wie der im schiitischen Islam hat, weil die Schiiten betrachten sich ja immer als die, sagen wir mal, die Unterdrückten. Gerade bei Khomeini gab es also den Begriff der Mustadafin, also die sich selbst für schwach halten, eigentlich die Entrechteten, das spielt eine große Rolle bei ihm. Also man identifiziert sich mit den Entrechteten. Und deshalb muss man gegen die bösartigen Gottesfeinde, die einer Macht sind, muss man irgendwas machen. Und dann muss man sich auch dadurch schützen, indem man die wahren Absichten verdeckt und nicht das nicht zeigt. Deshalb hat man die Erlaubnis, zum Beispiel das Gebet wegzulassen, wenn man sich damit einen Nachteil in Kauf nehmen müsste. Und man kann quasi die wahren Absichten verbergen, auch bei der Verbreitung des Islam. Man kann zuerst mal, aber auch um sich zu schützen. Das darf man. Und bei den Sunniten gibt's das auch. Also ein zweiter Begriff dafür, auch aus dem Arabischen, aber in Persisch ein bisschen öfter benutzt, ist Kitman. Mhm. Also von Ketama, so verbergen. Die Sunniten haben das auch, aber eher so, wenn sie schwach sind und ihr Leben schützen müssen, dann dürfen sie das. Und da gab es also auch ich habe, glaube ich, eben schon mal darüber erwähnt, dass so islamische Verbände manchmal auf den Homepages was draufschreiben, was ihnen einen Vorteil bringt, aber nicht die wahre Meinung ist. Dann haben wir gesagt, ja, wir sind ja Demokratie und so weiter, und es ist unsere Pflicht, dann die Rechte, die Gesetze der Demokratie des nicht-muslimischen Staates da anzuwenden. Und da haben sie so durchblicken lassen, das wäre ja immer so. Und dann hat so ein ziemlich bekannter Konvertit namens Ahmad von Denfa, hat dann sowas dagegen geschrieben. Das beginnt damit, da hat der Wolf aber ganz schön Kreide gefressen. Und also das sagt er selber in seinem Gegenartikel, und er vertritt dann quasi die sunnitische Version, also um euer Leben zu schützen, aber meinetwegen, aber das da ist so quasi zu tun, als ob wir dann für immer und ewig hier auf die Scharia verzichten würden, das kann nicht sein.
Ja. Also interessanterweise gibt es ja hier auch in Berlin und in Deutschland die Gruppe der Ahmadiyya. Ja. Und ich habe mal einen Text von dem Hübsch gelesen, das ist ja der Konvertit.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.